Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Christen sind Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Das klingt einfach, aber im Alltag erweist es sich doch immer wieder als ein wenig holprig, das mit der Nachfolge. Fragen stellen sich ein. Wie geht das, Jesus nachfolgen? Was gehört dazu? Zwei Ereignisse aus dem Leben Jesu helfen uns zur Klärung. Zwei Ereignisse auf dem Weg nach Jerusalem, der Hauptstadt Israels, dem Ort vieler biblischer Verheißungen. Wir hören und lesen Lukas 18 ab Vers 31. Jesus nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als er, Jesus, in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er, der Blinde, aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorangingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Herr Jesus, hilf uns hinein in die Nachfolge und hilf uns unterwegs weiter, jetzt auch durch dein Wort. Amen. Manchmal verstehen wir gar nicht, was Jesus will und wie wir ihm nachfolgen können. So könnten uns auch seine Jünger zurufen. Nein, würde der ehemals Blinde sagen, nein, das sehe ich anders. Das ist ganz einfach. Gehen wir beiden Zurufen nach, ausnahmsweise fangen wir hinten an beim Einfachen. Also das Erste, ein Blinder wird Jesus Nachfolger. Naja, einfach war das Leben eines Blinden auch vor Jericho nun wirklich nicht. Als Blinder war er zum Betteln verdammt und wohl auch vom Tempelgottesdienst mit seinen Opfern ausgeschlossen. Tag aus, Tag ein muss er sich seinen Lebensunterhalt erbetteln. Das ist demütigend und mühsam. Aber gerade hatte er Hochkonjunktur. Bettler-Hochkonjunktur sozusagen, denn Festpilger aus dem Norden Israels sind auf dem Weg zum Passafest nach Jerusalem. Und heute sind es besonders viele, und so Festpilger sind besonders, da kann man Mitleid erregen und das funktioniert immer gut. Heute sind es besonders viele: Was ist los? Fragt er. Jesus aus Nazareth ist dabei, sagen ihm die Leute. Aber was ist daran Besonderes? Jesus heißen damals viele Leute und Nazareth ist irgendein Dorf in Galiläa. Aber unser Blinder ist trotzdem wie elektrisiert. Er beginnt laut zu rufen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Was soll das heißen? Und woher weiß er das? Wenn er Jesus als Sohn Davids anruft, dann sagt er damit, das ist jetzt nicht nur irgendein Nachkomme des großen Königs Israels, sondern das ist der eine, auf den alle hoffen. Der neue König, den Gott schon vor langer Zeit durch seine Propheten angekündigt hat. Er wird Jerusalem von den abgöttischen Heiden befreien. Er wird sein Volk reinigen. Er ist ein echter Messias, eine Lichtgestalt Gottes zur Rettung seines Volkes. So hatte es Jesus bei seiner Antrittspredigt öffentlich als Erfüllung von Gottes Verheißung erklärt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und irgendwie, wir wissen nicht wie, muss der Blinde von Jericho davon gehört haben. Und jetzt kommt genau dieser Jesus bei ihm vorbei, der königliche und zugleich helfende, rettende Messias. Das ist jetzt seine Chance, die Chance des Blinden, denn er ist ja blind und er gehört zu den Armen, zu denen, die sich täglich fragen, ob Gott sie vergessen hat. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Mit diesem Schrei wird deutlich, was zu einem Nachfolger von Jesus gehört. Er weiß um seine eigene Hilflosigkeit, aber er wendet sich mit seinem ganzen Leben an den, der helfen kann, an Jesus. Nichts und niemand soll ihn davon abhalten, sich Jesus anzuvertrauen. Keine äußere Stimme und keine innere Stimme. Und Jesus? Jesus lässt sich erbarmen. Jesus bleibt stehen. Er sieht die Not des Blinden und er macht sich zum Diener dessen, der ihm vertraut. Jesus fragt den armen, blinden Bettler, was willst du, dass ich für dich tun soll? Verrückt. Die Augen des Glaubens sehen in diesem Wanderprediger aus Nazareth den Sohn Davids, den von Gott versprochenen Herrscher. Und der wird zum Diener eines blinden Bettlers am Straßenrand. Aber des Wunderbaren ist noch nicht genug. Denn dieser Jesus bittet nun nicht Gott im Himmel um sein Eingreifen, sondern er heilt selbst die menschlich unheilbare Krankheit. Sei wieder sehend. Diesem Jesus stehen Kräfte des Schöpfers zur Verfügung, unmittelbar. Und dazu passt es gut, dass der Blinde ihn vorher Herr nennt. Denn das ist mehr als nur eine Höflichkeitsfloskel, Herr Meier und eben jetzt Herr Jesus. Auf diesem Jesus ruht nicht nur der Geist des Herrn, sondern er ist der Herr selbst. Ob das der Blinde schon ganz durchschaut hat, weiß ich nicht. Aber er hat den richtigen Ton getroffen. Denn, so bezeugen es später Petrus in Jerusalem und Paulus gegenüber den Römern, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, der soll gerettet werden. Wer Jesus nachfolgt, erkennt in ihm also nicht nur einen Gesandten Gottes, einen Propheten, sondern Gott selbst. Den Gott, der als Schöpfer für alles zuständig ist, egal wie die Not heißt. Den Gott, der als Heiland, als Retter in die Welt gekommen ist, um sich aller zu erbarmen. Und dann berichtet Lukas, der ehemals Blinde läuft nach seiner Heilung nun nicht nach Hause, um seine Gesundung im Kreise seiner Lieben zu feiern und zurückzukehren in das alte Leben. Nein, stehenden Fußes folgt er Jesus nach. Und er lobt Gott für das Wunder, das er erlebt hat. Die Begegnung mit Jesus schenkt seinem Leben also nicht nur ein neues Augenlicht, sondern eine neue Richtung. Jetzt hört er auf das, was Jesus wichtig ist. Jetzt steigt er in die Spur Jesu ein und geht mit Jesus mit. Und auch darin ist er sozusagen ein Muster für alle Christen, in dem wir auch unser Leben wiederfinden. Glaube an Jesus ist kein Sandkastenspiel für religiöse Experimente. Glaube an Jesus führt in eine Lebensbewegung mit Jesus hinein. Und so führt dann, und diese Lebensbewegung, sie führt dann die Festpilger in Jericho mit Jesus in der Mitte hinauf nach Jerusalem. Und Sie haben es noch im Ohr, was da geschieht? Die Heilung des Blinden hat sich wohl herumgesprochen. Jedenfalls sind die Leute ganz sicher, jetzt wird sich das Reich Gottes, also die unmittelbare Herrschaft Gottes, sogleich offenbaren. Und darum setzen sie das Lob Gottes aus Jericho jetzt in Jerusalem fort. Sie empfangen Jesus in der Stadt Gottes mit Jubelgesängen. Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Das ist der Sohn Davids, der jetzt als König in seine Stadt einzieht. Und wer sollte in dieses Lob nicht mit einstimmen? Ein Gottgesandter, ja noch mehr, Gottes Sohn selbst, der Kranke heilt, der von dunklen Mächten befreit. Ein Friedenskönig, der die Gottlosen vertreibt und das Hungerproblem der Welt löst, das wär's. Wenn da nicht Jesus im Weg stünde. Kurz vor dieser wunderbaren Eröffnungsszene für den Aufstieg nach Jerusalem hatte Jesus seine Jünger, seine langjährigen Nachfolger zur Seite genommen und ihnen das Ziel seines Wegs erklärt. Und das klang ganz anders als das, was sie erwartet haben. Und darum heißt unser zweiter Gedanke, die Jesus-Nachfolger verstehen nichts. Es hatte ja gut angefangen. Wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Endlich. Endlich ist es soweit, könnte man die Jünger rufen hören. Jetzt kann Jesus seinen Thron besteigen, den Königsthron seines Urvaters David. Jetzt wird er es den Römern zeigen, wer der Herr in Israel ist. Und dann beginnt das verheißene Friedensreich. Und wir sind dabei. Ja, ihm werden sogar die Völker dienen und sein Reich wird kein Ende haben, wie es Daniel prophezeit hat. Aber dann zählt Jesus auf, was ihn wirklich in Jerusalem erwartet. Es ist das krasse Gegenteil von dem, was sich seine ersten Nachfolger vorgestellt haben. Er wird nicht über die Heiden herrschen, sondern ihnen ausgeliefert werden. Er wird nicht den Thron besteigen, sondern er wird schrecklich verspottet, misshandelt, angespien und gegeißelt werden. Ja, am Ende werden die Heiden, die vom lebendigen Gott keine Ahnung haben, den Messias Gottes gar töten. Und das alles soll Gottes Plan sein? Darin soll sich die Schrift erfüllen? Dafür die ganzen mühsamen Wanderjahre in Israel? Die Jünger begreifen nichts, gar nichts. Auch der Hinweis auf die abschließende Auferstehung hilft ihnen irgendwie nicht weiter, denn Auferstehung, das kommt irgendwann mal, ganz am Ende der Weltgeschichte. Das gibt es also. Nachfolger von Jesus, die schon Jahre mit ihm unterwegs sind, aber seinen Weg ans Kreuz, denn darum geht es ja hier, einfach nicht verstehen. Er passt so gar nicht in ihren Erwartungshorizont. Ein Messias, der heilt, Blinde heilt, der Brot vermehrt, der Stürme stillt, der den Reichen die Ohren langzieht, dem folgen sie gerne. Aber ein Messias, der leidet und stirbt, gar noch im Auftrag Gottes und freiwillig, das ist ein Skandal. Eine Dummheit, eine Torheit, das entzieht sich der Vernunft sogar seiner Nachfolger. Und wie viel mehr gilt das dann noch für seine Gegner? Noch unter dem Kreuz spotten sie, er hat anderen geholfen, so wie hier dem Blinden, aber dann helfe er sich selbst, wenn er denn der Christus, der Auserwählte Gottes ist. Die Jünger verstehen nichts. Ein dritter Gedanke, und wir? Was gehört zu unserer Nachfolge Jesu? Wir haben es nun an einer entscheidenden Stelle leichter als die Jünger auf dem Weg nach Jerusalem. Wir kennen nämlich die Fortsetzung der Geschichte. Und sie endet nicht am Karfreitag, sondern findet mit Ostern und Christi Himmelfahrt eine überraschende Fortsetzung. Und von da aus erschließen sich dann auch die biblischen Texte noch einmal neu. So geht es ja zum Beispiel den Jüngern aus Emmaus, als ihnen der auferstandene Jesus die Schrift öffnet und sie dann mit den anderen Jüngern erkennen, so geschieht jetzt auf diesem Weg Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Denn das Erbarmen Jesu, das bezieht sich eben nicht nur auf körperliche Krankheiten, sondern auf den Menschen als Ganzen. Es geht Jesus nicht nur um die Wiederherstellung des Augenlichts, sondern um die Wiederherstellung seiner ursprünglichen Geborgenheit in Gott. Seitdem der Mensch lieber selbst zu wissen meint, was gut und böse ist, hat er die Nähe Gottes verloren und steht unter dem Fluch der Sünde. Jenseits von Eden stellen sich dann zahlreiche Defekte ein, körperlicher, seelischer oder sozialer und manchmal gar universaler Natur. Aber Jesus will nicht nur die Symptome heilen, sondern die Wurzel alles Unglücks bekämpfen. Die Heilung des Blinden ist darum so etwas wie der Personalausweis des Messias, seine Identitätskarte. Ja, ich bin der versprochene Retter. Ja, mit mir beginnt die Heilung der zerrissenen Welt. Aber mein Erbarmen gilt allen Menschen, nicht nur den Kranken und nicht nur den Menschen in Israel. Und darum besiegt Jesus in Jerusalem nicht die Römer oder andere Bösewichte, sondern die Macht des Bösen. Indem er konsequent den Willen Gottes tut, bis zum Tod am Kreuz, indem er Gottes Fluch über unsere Sünde auf sich nimmt, darin verliert das Böse seine letzte Macht über uns. Nun kann uns am jüngsten Tag niemand mehr verklagen, weil alles Klageberechtigte längst am Kreuz bestraft und gesühnt ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, zu retten, was verloren ist. Wer sich, wie der Blinde von Jericho, voller Vertrauen an Jesus wendet und ruft, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich meiner, der braucht seine Schuld und Sünde nicht mehr zu verstecken. Der kann sie Jesus hinhalten. Jesus, der sie mit an sein Kreuz nimmt und uns frei macht, ihm nachzufolgen. Allerdings schließt diese Nachfolge Jesu auch den Leidensweg Jesu mit ein. Es gibt auch für Christen keine Abkürzung um das Leiden und Sterben herum. Erst wenn Jesus am Ende der Tage wiederkommt und seine Herrschaft sichtbar aufrichtet, dann kommen die alttestamentlichen Prophezeiungen zu ihrer letzten Erfüllung. Erst dann wird jede Form der Blindheit beseitigt und alles Böse und der Tod aus der Welt geschafft. Bis dahin macht sich Jesus leise auf den Weg, um Menschen in seine Nachfolge einzuladen. Bis dahin klopft er nur an, um Menschen in sein Reich einzuladen. Bis dahin sucht er Freiwillige, die mit ihm ihr ganzes Leben teilen. Das ist nicht immer einfach und manchmal mit Zweifeln durchzogen. Aber weil Jesus dabei ist, weil er vorausgeht, darum müssen wir nicht dem Augenschein trauen, sondern können seinem Wort glauben. Und wir wissen, wir sind mit ihm auf einem Segensweg. Und den dürfen wir dann fröhlich gehen und dabei Gott loben, so wie der Blinde von Jericho. Denn wir wissen, mit Jesus geht es dem Ziel entgegen, wenn alles sichtbar vollendet wird, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Kommen Sie mit? Amen. Herr Jesus, wir sind auch in diesem Gottesdienst als Menschen zusammen mit manchen Fragen, mit ungelösten Wegstrecken unseres Lebens auch mit dir, mit Fragen, warum diese Weltgeschichte so läuft und unser Leben. Wir dürfen mit diesen Fragen zu dir kommen, mit unseren Zweifeln, mit unserem Schrei. Und du bleibst stehen und hörst uns und rührst uns an und nimmst uns mit. Manche hat es erlebt, dass du eben geheilt hast. Und andere gewinnen die Kraft, mit Krankheiten zu leben. Und alles dürfen wir tun im Aufblick auf dich, in der Gewissheit deiner Nähe, mit der du uns zum Ziel bringst. Herr, nimm du uns weiter mit. Und wir bitten dich, dass auch die, die noch zögerlich sind, vielleicht auch heute Morgen, die nicht wissen, ob das richtig ist, mit dir unterwegs zu sein, dass sie es den ersten Schritt tun und es ausprobieren. Herr, uns so fröhlich mit auf den Weg kommen. Danke, Herr, dass du auch heute Morgen hier bei uns stehen bleibst und uns einlädst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.